Deutschlandfunk Kultur heute.
Zunächst aber soll es um Ferdinand Magellan gehen, und zwar im Rahmen unserer Sommerreihe über Wendepunkte. Vor 500 Jahren ist der portugiesische Seefahrer unter spanischer Krone zur ersten Weltumsegelung aufgebrochen. 5 Schiffe mit über 230 Mann waren beim Aufbruch dabei. Magellan und seine Crew entdeckten dann die Magellanstraße und überquerten anschließend als erste Europäer den Pazifik. Als sie nach über 2 Jahren auf den Molukken ankamen, da war Magellan selbst schon ein halbes Jahr tot. Beim Versuch, eine philippinische Insel zu erobern, war er von Einheimischen getötet worden. Immer wieder gingen auch Schiffe verloren und von der Crew überlebten gerade einmal 35 Mann die Erdumrundung. Der Historiker Christian Jostmann hat ein Buch über Magellan geschrieben und auch eines über den Wettlauf zum Südpol Anfang des 20. Jahrhunderts. Durch solche Forschungsreisen, Herr Jostmann, verschieben sich ja die Grenzen des Wissens und damit verändert sich natürlich auch die Wahrnehmung der Welt. War denn die Erdumrundung unter Magellan vor 500 Jahren genauso bedeutend wie die Mondlandung vor 50 Jahren?
Das ist die Frage, ob wir jetzt versuchen, die Perspektive der Zeitgenossen einzunehmen oder wie wir das aus der Rückschau beurteilen. Also Magellan hatte selber nie vor, die Erde zu umrunden. Sein Ziel war, eine westliche Route zu den Gewürzinseln zu finden und auf derselben Route nach Möglichkeit auch zurückzukehren. Auch die Tatsache, dass die Erde eine Kugel ist, das war im spätmittelalterlichen Weltbild völlig selbstverständlich. Ja, in diesem aristotelischen, ptolemäischen, ja, nach dem Geographen Ptolemäus, Weltbild war die Erde eine Kugel. Das hat man also einfach vorausgesetzt. Die Erdumrundung ist ein Zufallsprodukt gewesen. Sie haben gesagt, Magellan ist gestorben auf dieser Reise. Und die Überlebenden mussten irgendwie nach Hause kommen. Und gegen die Passatwinde im Pazifik zurückzufahren, das war extrem schwierig. Ein Schiff ist daran auch gescheitert und ein anderes Schiff hat es auf der sich aufgrund des Windes anbietenden Route nach Südwesten Richtung Indischen Ozean versucht und es dann auch geschafft. Und so kam sehr überraschend diese erste Weltumrundung zustande. Und die Zeitgenossen haben das natürlich dann gleich bemerkt, dass da was historisch Bedeutsames passiert ist. Aber interessant ist die Bewertung, die sie dem gegeben haben. Ja, es war für die Humanisten, die Gelehrten zur Zeit Magellans, nicht ein Beweis jetzt, dass die Erde eine Kugel ist, sondern es war ein Beweis dafür, dass sie und ihre Zeit nun endlich die Antike, die Griechen, die Römer überflügelt hatten. Ja, dass sie Größeres geleistet hatten als die Antike, die sie so bewunderten. Und wenn wir aber jetzt zurückschauen, sehen wir in diesem Ereignis einen Meilenstein oder einen Startpunkt dieser Globalisierung, die für uns heute unseren Alltag und unser Leben so stark prägt. Ja. Magellan war der Erste, der diesen Pazifik überquert hat. Jahrzehnte später ist es dann auch gelungen, über den Pazifik zurückzusegeln und dann so ein ganz dünnes Handelsfädchen, ja, so einen ganz dünnen Faden herzustellen. Da fuhr eine Galeone sozusagen einmal im Jahr hin und her und hat zwischen den Philippinen und Mexiko Handel getrieben. Aber das waren die Anfänge. Deswegen bewerten wir das aus der Rückschau ganz anders, als Magellan und seine Zeitgenossen das getan haben.
Wenn wir mal unsere Perspektive beibehalten, was waren denn dann bisher die Meilensteine aus Ihrer Sicht jetzt, die unser Weltbild verändert haben?
Naja, die große Revolution findet quasi zeitgleich statt. Also ein Zeitgenosse Magellans ist Kopernikus, mit dessen Namen die kopernikanische Wende verbunden ist. Das heißt, der Wechsel von einem geozentrischen zu einem heliozentrischen Weltbild. Magellan war noch völlig in diesem geozentrischen Weltbild, ich sage jetzt nicht gefangen, sondern das war einfach das Weltbild, das auch von der Kirche aus so unterstützt wurde. Das heißt nicht, dass die Erde eine Scheibe war. Die Erde wurde als Kugel wahrgenommen, aber sie war der Mittelpunkt des Universums. Weiterer Name ist Kepler, Johannes Kepler, Tycho Brahe, ein dänischer Astronom und dann schließlich Galileo. Und völlig zu Ende gedacht hat das dann Isaac Newton im 18. Jahrhundert. Das heißt, es ist also eine Revolution, die sich über 200 Jahre hinzieht und an deren Ende dann auf einmal nicht mehr die Erde, sondern die Sonne im Mittelpunkt des Weltalls steht. Ja, der Prozess ist dann natürlich weitergegangen. Inzwischen wissen wir, dass die Erde nicht einmal der Mittelpunkt des Sonnensystems und die Sonne auch nicht der Mittelpunkt der Milchstraße und die Milchstraße nicht der Mittelpunkt des Universums ist und so weiter. Aber dieser Prozess vollzieht sich in der Zeit. Und ich denke, das ist mal die erste Revolution gewesen und es war auch nicht die letzte, ne? Weil im 19. Jahrhundert hat sich dieser Prozess der Wissensaneignung dann ja nochmal enorm beschleunigt und ausdifferenziert und hat andere Gebiete ergriffen. Also die Vorstellung der Zeit, ja, wie alt ist die Welt überhaupt? Dann natürlich im Bereich der Physik, die Elektrizität und auch im Bereich der Geografie. Ja, also die vollständige, ich sag mal, Erkundung der Welt, die passiert dann ab Ende des 18. Jahrhunderts durch Reisen wie die von Bougainville, von James Cook. Und die Weltumsegelung, die im Jahrhundert der Aufklärung im 18. Jahrhundert gestartet wurden.
Wenn wir mal Magellan nehmen, von Magellan über Alexander von Humboldt, auch Scott und Amundsen. Was sind denn die Motive für solche Entdecker gewesen? Was hat die angetrieben?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich sag mal so, es gibt so eine Erzählung des Wissensfortschritts, die so ein bisschen darauf hinausläuft, als wären all diese Menschen, und zum Großteil waren es auch Männer, in dieser Zeit von diesem Ideal angetrieben worden, das Wissen zu vermehren. Also in der Zeit Magellans würde ich behaupten, dass das eher ein zweitrangiges Motiv war. Magellan war, soweit wir das rekonstruieren können, von dem, was wir wissen von ihm überhaupt. Der Mann hat ja kein Tagebuch geschrieben oder sich sonst über seine Motive geäußert. Wir können das nur ein bisschen rückschließen aus Testamenten und solchen Dingen, aus Verträgen, die er gemacht hat. War der erstens sehr stark religiös geprägt. Ja, also er hat dieses Ideal verfolgt, die ganze Erde sollte eigentlich christlich werden, missioniert werden. Das war, denke ich, ein zentrales Motiv. Und das zweite war so ganz schnöde Gier auch nach Profit. Er war in ganz engem Kontakt mit Kaufleuten. Er war in Kontakt mit königlichen Beamten. Das waren Politstrategen, wenn man so will. Ja, Menschen, die sich überlegt haben, wie sie die Macht ihres Königs vergrößern, die Einkünfte ihres Königs vergrößern. Also diese Entdecker dieses heroischen Zeitalters der Entdeckung von, ich sag mal, Kolumbus, Da Gama, Magellan, um ein paar große Namen dazu nennen, die sind ganz stark von dieser Kombination von religiöser Überzeugung und diesem Streben nach Profit geprägt. Und wenn wir jetzt mal springen ins 20. Jahrhundert zu Scott und Amundsen, da haben wir so zwei Akteure, die ja darum wetteifern, wer als erster diesen Südpol erreicht, diesen Punkt, ja, wo die Erdachse sich mit der Erdoberfläche schneidet. Und das ist ein, ich sag mal, wissenschaftlich gesehen nicht sehr bedeutender Punkt. Ist natürlich spannend zu erforschen, was ist da in dem Eis drin und so weiter, aber das war damals noch gar nicht das Thema, sondern dieses Ziel, diesen Pol zu erreichen, das war ganz eindeutig ein Wettlauf zwischen Nationen, dass junge Norwegen, das große britische Weltreich miteinander konkurriert haben und als dritter Faktor da drin hat die Presse damit gespielt. Es ging einfach darum, Sensationen zu produzieren. Nun, bei Scott, der wirklich auch wissenschaftliche Interessen hatte, sind diese Sachen in der Wahrnehmung oft fast untergegangen.
Und es war ein Wettlauf, im Grunde ja so ein bisschen auch wie zum Mond.
Ja, genau. Also als ich damals dieses Buch geschrieben habe über Scott und Amundsen, habe ich ganz oft an diese Mondlandung gedacht, weil die was ganz Ähnliches eigentlich auch ist, ne? Also natürlich war das auch ein wissenschaftliches Programm. Aber warum die da so viel Geld reingesteckt haben und Tausende von Menschen dort gearbeitet haben und Milliarden von Dollar und auf der sowjetischen Seite von Rubeln da rein investiert, dann war natürlich der Hintergrund, war diese Konkurrenz zwischen den beiden Machtblöcken im Kalten Krieg.
Zuerst waren es also die Meere, inzwischen das All. Aber was gibt es denn überhaupt noch zu entdecken heute, was unser Weltbild derart verändern würde?
Das Weltall ist natürlich die eine Richtung. Da wird ja auch viel diskutiert, dass man den Mars zum Beispiel mal mit einer bemannten Raumfähre erreichen will. Dann ein weiteres ganz spannendes Feld, wo wir ganz wenig drüber wissen, auf der Erde selbst, sind die Ozeane, ja, die Tiefsee. Aber ich denke, dass dieses Konzept dieses Entdeckens durch Erobern auch ein sehr problematisches Konzept ist. Ja, und Sie haben vorhin den Namen Humboldt genannt. Vielleicht sind wir jetzt eher an einem Punkt, wo wir uns weniger fragen sollen, was wir jetzt als Menschen noch alles erobern können, als wie wir mit den Folgen davon zurechtkommen. Und bei Humboldt geht es ja ganz stark darum, nicht nur Wissen zu sammeln, sondern dieses Wissen auch irgendwie zusammenzudenken und zu vernetzen. Und ich glaube, das ist heute die große Herausforderung, nicht einzelne Dinge zu entdecken, irgendwelche Punkte, sondern das Zusammenspiel von all dem zu begreifen. Weil das ist ja das, womit wir uns herumschlagen. Alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf anderes. Und da würde ich eigentlich die größte Herausforderung sehen. Und diese Versuche jetzt zum Mars zu fliegen oder irgendetwas Neues zu finden, was man jetzt so in diesem alten heroischen Entdeckerstil jetzt erobern kann, sind im Grunde ein bisschen auch eine Flucht davor, sich mit diesem Problem zu befassen, aus meiner Sicht. Ja.
In unserer Sommerreihe über Wendepunkte habe ich heute mit dem Historiker Christian Jostmann gesprochen über Magellan und die Veränderung unseres Weltbildes durch Forschungsreisen.